Aber das Ganze, diese ganze Betrachtung laufen halt immer Gefahr, in eine Apologetik zu kippen. Also sich nach Argumenten zu suchen, um dieses Vorurteil, diesen Vorwurf zu entkräften. Also diese antisemitische Behauptung widerlegen zu wollen. Aber das zu tun, also zu versuchen, die antisemitische Behauptung mit Fakten zu widerlegen, ist ein bisschen problematisch, weil sie letztendlich die Realität dieser Behauptungen damit schon mal irgendwie anerkennt.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast Bildstörung der Evangelischen Akademie zu Berlin. Ich bin Caroline Ritter.
Und ich bin Katharina von Kellenbach.
Wir befragen in dieser zweiten Staffel unseres Podcasts AntisemitismusforscherInnen aus dem Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wir sprechen über die Hintergründe von ganz aktuellen Debatten, in denen es um Antisemitismus geht. Wir sprechen über christliche und säkulare Stereotype in unserem Kopf, in Schulbüchern und den Medien und wie wir über diese eingefahrenen Bilder sprechen können und sie stören können. Für diese Folge sprechen wir mit Matthias Berek. Er ist Kulturwissenschaftler und Mitarbeiter am Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin und er ist Projektleiter für das Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Die Assoziation von Juden und Geld ist ein extrem hartnäckiges Vorurteil, das sowohl im religiösen wie im säkularen Raum häufig vorkommt. In früheren Folgen haben wir bereits über die Figur Judas gesprochen oder über die Geschichte der Tempelreinigung, wo die Verknüpfung von jüdischen Figuren mit Geldsäcken und Silberlingen, Reichtum und Käuflichkeit auch auftauchen. Matthias Berek führt uns in die Geschichte dieses Vorurteils ein und fragt, wie dieses Vorurteil zustande kommt.
Erstens, woher kommt die Assoziation von Judentum und Geld? Dem Judentum zu unterstellen, dass es so eine innere Verbindung mit Geld hätte oder dass Juden reich wären, ist wahrscheinlich eines der ältesten antisemitischen Klischees. Und gleichzeitig ist es ein Klischee, was sich selbst verstärkt. Was heißt das? Das heißt, dass diese Behauptung, dass Juden reich wären oder dass das Judentum mit Geld in einer inneren Verbindung wäre, bezieht sich auf Zustände, die erst durch den Judenhass hergestellt worden sind. Also hier wird quasi ein Stereotyp durch antijüdische Verfolgung geschaffen, um dieses Stereotyp dann wiederum für Judenhass zu benutzen. Denn es gab zwar eine gewisse Spezifik in der Berufsstruktur, in der gesellschaftlichen Position, zum Beispiel einen Schwerpunkt im Handel, aber dieser Schwerpunkt war eben erst hergestellt durch die Verfolgung und durch die Ausgrenzung. Bis zu den Kreuzzügen haben auch viele Juden eher traditionelle Berufe ausgeübt. Es gab zwar auch einen Handel und Geldverleih, aber das hat nicht so eine wichtige Rolle gespielt. Aber dann kam es ungefähr im 12. Jahrhundert kam es zu einer Kombination aus zwei Maßnahmen. Das eine, die Auferlegung des Zinsverbots, des Verbots, Zinsen zu nehmen für Christen. Und damit gerieten auch christliche Geldhändler zunehmend in Vergessenheit. Und zum anderen die Ausbreitung von Berufsverboten für Juden, dass sie ganz viele Berufe nicht mehr ausüben durften. Was auch was mit der Entledigung von unliebsamer Konkurrenz zu tun hatte. Verbunden war das mit Vertreibung von der jüdischen Bevölkerung aus Städten, aus Regionen und aus Ländern. Das hatte zwei Folgen. Das hatte zum einen zur Folge, dass Juden kein Land besitzen durften, keinen Boden besitzen durften und sich nicht oft auch eine sehr prekäre Situation hatten, sich immer wieder darauf einstellen mussten, sich nicht ansiedeln zu dürfen. Und es hatte auch zur Folge, dass dieses Verbot von vielen Berufen und diese Unsicherheit, sich nicht Boden kaufen zu können, dazu führte, dass die einzige Sicherheit für die jüdische Bevölkerung letztendlich im Geld blieb. Verschärfend kam dazu, dass dann einzelnen Juden das Münz- oder das Steuereintreibungsrecht verliehen wurde von Fürsten. Ein sehr unbeliebter Job, der den Hass verstärkte. Verschärfend kam aber auch dazu, dass über lange, lange Zeit für die jüdische Bevölkerung Sondersteuern erhoben wurden. Also Juden mussten nur als Juden Steuern zahlen, wenn sie irgendwo durchreisen wollten. Juden mussten nur für Juden geltende Steuern zahlen, sich irgendwo niederzulassen. Juden mussten nur für Juden geltende Steuern zahlen, wenn sie heiraten wollten, wenn sie Kinder kriegen wollten. Also diese ganzen jüdischen, also man muss eigentlich sagen, antijüdischen Sondersteuern führten auch dazu, dass Geld letztendlich die einzige Rettung war, sich einen gewissen gesellschaftlichen Status zu sichern. Geld war die Grundbedingung, überhaupt erst ein Leben führen zu können. Diese ganzen Faktoren führten letztendlich dazu, dass es zu einer gewissen Spezialisierung im Geldhandel oder auch überhaupt im Handel kam. Verschärfend kommt dann noch hinzu, ebenfalls noch hinzu, dass Geld zu verleihen in einer dermaßen prekären gesellschaftlichen Situation ein enormes Risiko bedeutete. Denn es kam ja immer wieder dazu, dass die Schuldner sich der Schulden beim jüdischen Geldverleiher dadurch entledigten, indem sie ein Pogrom anzettelten und die jüdischen Geldverleiher vertrieben oder umgebracht wurden. Also es war über die Geschichte immer wieder wiederkehrendes Mittel, sich Geld zu verschaffen oder sich der Schulden zu entledigen, war, die Juden zu vertreiben oder umzubringen. Dieses Risiko, diese prekäre Situation konnte natürlich aus einer Sicht eines Händlers, der Geld verleiht, natürlich nur mit höheren Zinsen aufgefangen werden. Das waren quasi Risikozinsen. Die Kirche, die schon bei der Judenverfolgung und bei der Einrichtung des Zinsverbots und der Berufsverbote für die Juden eine Rolle spielte, etablierte dann die Verdammung des Wucherers und vor allen Dingen die Verdammung der Figur des jüdischen Wucherers. Das war auch ein kultureller Prozess, in dem die Kirchen eine wichtige Rolle spielten, diese Figur des jüdischen Wucherers zu etablieren und negativ aufzuladen. Das alles war dann letztendlich die Basis für die moderne Figur, dann ab dem 19. Jahrhundert, für die moderne Figur des angeblichen jüdischen Kapitalisten als Feindbild. Also es ist auch so ein Feindbild, was mit Geld zu tun hat, ist diese Figur, dass das Judentum eine ganz besonders große Rolle im Finanzkapitalismus gespielt hätte und dass Kapitalisten Juden wären. Damit hat letztendlich der moderne Antisemitismus so eine Konstruktion geschaffen, dass ein angeblicher jüdischer Geist zutiefst und eng mit dem Geld verwoben sei. Also dieses Denken, was auf diesem rassistischen Essentialismus beruht, hat dann diesen angeblichen jüdischen Geist erst konstruiert. Damit verbunden ist auch eine Vereinfachung der Gesellschaftsanalyse, in dem die Kapitalismuskritik personalisiert wird. Also das, was am Kapitalismus kritisiert wurde, wird auf Personen zugespitzt, nämlich die Figur des jüdischen Kapitalisten und damit von den eigentlichen strukturellen Problemen abzulenken und auch davon abzulenken, dass es ja vor allen Dingen nicht jüdische Kapitalisten waren, die reich waren, die Ausbeutung betrieben haben. Letztendlich geht es aber noch darüber hinaus, weil mit dem modernen Antisemitismus gerade auch über die Figur, über die Verbindung des jüdischen Geistes, der mit Geld verwoben sei, letztendlich das Judentum zur Verkörperung alles dessen, was als modern galt, wurde. Also die Juden wurden zur Personifizierung der Moderne. Das heißt Kapitalismus, sei es Großstädte, sei es Globalisierung, sei es zunehmende Gleichberechtigung, all diese modernen Phänomene wurden mit dem Judentum in Verbindung gebracht und wurden personalisiert. Auch die Unterscheidung von raffendem und schaffendem Kapital, was eine antisemitische Behauptung oder Unterscheidung ist, die eine Trennung vornimmt zwischen Finanzkapital und produzierendem Gewerbe, also war auch ein Produkt des modernen Antisemitismus als Geschichte. Und letztendlich ist es auch eine falsche Vereinfachung der Realität, weil Kapitalismus ohne Finanzsektor kein Kapitalismus wäre. Es ist ein ganz essentieller und untrennbarer Bereich des Kapitalismus ist, dass Kredite gegeben werden, um produzieren zu können.
Was ich ganz wichtig finde an diesem historischen Ritt durch die jüdische Geschichte in Europa, im christlichen Europa, ist der Zusammenhang von Geld und Sicherheit. Das heißt, nachdem Juden bestimmte Berufe nicht mehr ausführen durften und das Wohnrecht verloren, war eigentlich Geld die beste Methode, um sich Überleben zu sichern. Und das heißt, sie mussten über diese Steuereinnahmen, aber auch wenn irgendwelche Bedrohungen, Pogrome waren, dann konnte man Geld erstmal mitnehmen, aber man konnte auch versuchen, sich frei zu kaufen. Und das ist nochmal spannend, weil ja Juden in Europa, aber auch in der muslimischen Welt ohne Waffenrecht überlebt haben. Das heißt, sie konnten sich nicht verteidigen, sie durften sich nicht verteidigen, sie durften keine Waffen tragen. Es ist also ein gewaltfreier Widerstand, der eben auch über Geld gelaufen ist. Und deswegen war das dann auch einerseits so wichtig. Das andere, was ich nochmal ganz spannend fand, ist, wie Investitionen oder Zinsen mit Risiko zusammenhängen. Das heißt, je höher das Risiko ist, desto teurer wird auch das Geld und gleichzeitig braucht man Geld, um überhaupt irgendwas in die Zukunft investieren zu können. Und diese Fähigkeit oder der Willen, auch dieses Risiko, mit diesem Risiko zu leben und es auf sich zu nehmen, auch das, denke ich, hat mit der prekären Situation der jüdischen Gemeinschaften im christlichen Europa zu tun.
Ja, also irgendwie ist so diese Assoziation von Juden und Geld und dieses Stereotyp oder dieses Vorurteil ist hier so schon ja auch aufgedröselt. Es geht einmal um die Behauptung, dass Juden Geld haben. Und dann geht es aber auch, oder genau, und dann geht es aber auch um den Umgang mit diesem Geld. Also es geht auch um das Vorurteil, dass Juden hinterhältig mit Geld umgehen würden oder besonders geizig oder besonders gierig oder ungerechte Weise zu Geld kommen würden oder so. Also das steckt ja in diesem Wucher auch drin. Und Matthias Berek sagt eigentlich, weder das eine noch das andere stimmt. Das kann man historisch irgendwie erklären, woher also diese Assoziation von Juden und Geld kommt. Man kann aber auch historisch fragen, inwiefern dieses Bild doch falsch ist oder inwiefern es noch andere Bilder gibt. Oder? Das ist die nächste Frage, die er versucht zu beantworten.
Also die zweite Frage, die er eben stellt oder beantwortet, ist die Frage, ob diese Stereotype und selbst die ganze Geschichtsschreibung eigentlich überhaupt irgendwas mit der Realität zu tun hat. Also stimmt es eigentlich, dass Juden mehr oder weniger mit Geld umgegangen sind als die Christen? Also woher kommt es eigentlich, dass wir Juden mit Geld assoziieren, aber Christen nicht mit Geld? Weil ja die genauso eigentlich mit Geld umgehen mussten wie die jüdischen Communities. Und das ist ja das Thema seines zweiten Eintrags.
Ich glaube, ich muss an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es halt eine Konstruktion, ein Stereotyp, ein Klischee ist und keine Beschreibung von Realität. Aber natürlich kann man trotzdem versuchen, auf die historischen Fakten zu verweisen und sich die Realitäten anzuschauen. Und da würde man ganz zurückgehen können, könnte sich die jüdische religiöse Tradition anschauen. Und da gibt es zum Beispiel dieses, in der Bibel gibt es dieses Phänomen des Jubeljahrs, das in regelmäßigen, längeren Abständen alle Schulden erlassen werden sollen. Also es gab da durchaus so auch Phänomene, religiöse, traditionelle Phänomene, die ganz und gar nicht diesem Vorurteil entsprechen. Und auch im 19. Jahrhundert in der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus gab es auch Versuche, eine moderne jüdische Ethik zu begründen, die genau auf diese Elemente in der jüdischen Tradition verweist, die eben mit Wohltätigsein, mit Maßnahmen, mit Strukturen gegen Gier, gegen Bereicherung zu tun haben. Wenn man sich die ökonomischen Verhältnisse anschaut, waren Juden und Jüdinnen über weite Teile der Geschichte in Europa arm, vor allen Dingen arm. Also es waren arme Trödler oder Bettler, es waren Hausierer, es waren eher Kleinhändler und nur wenige haben es bis zum Bankier oder zum Hofjuden geschafft und waren reich. Also weite Teile der jüdischen Bevölkerung waren noch im 19. Jahrhundert arm. Auch gehörten Juden und Jüdinnen auch zum Proletariat und keineswegs nur zum reichen Bürgertum. Und nicht zu vergessen ist auch, dass unter den Revolutionärinnen und Revolutionären oder unter Kommunisten und Kommunistinnen gegen den Kapitalismus oder gegen Ausbeutung sich nicht wenige Juden und Jüdinnen befanden. Oder man kann es auch umdrehen und sich die Verhältnisse anschauen. Wie viele Juden und Jüdinnen gab es denn im Finanzsektor, gab es denn unter Unternehmern? Und das waren da eben auch nicht die Mehrheit oder viele. Aber das Ganze, diese ganze Betrachtung laufen halt immer Gefahr, in eine Apologetik zu kippen. Also sich nach Argumenten zu suchen, um dieses Vorurteil, diesen Vorwurf zu entkräften. Also diese antisemitische Behauptung widerlegen zu wollen. Aber das zu tun, also zu versuchen, die antisemitische Behauptung mit Fakten zu widerlegen, ist ein bisschen problematisch, weil sie letztendlich die Realität dieser Behauptungen damit schon mal irgendwie anerkennt und versucht, sie zu widerlegen. Also dieser Behauptung quasi irgendeine Berechtigung schon mal zu geben. Dagegen sprechen aber zwei Dinge. Zum einen, antisemitische Stereotype sind eben Konstruktion. Und zum anderen brauchen Antisemiten, Antisemitinnen keine Fakten. Die brauchen keine realistische Untermauerung ihrer Behauptungen. Und gleichzeitig lassen sich Antisemitinnen oft auch nicht von Fakten beirren. Und Antisemitismus lässt sich mit Fakten, mit reinen Faktenwiderlegungen auch nicht bekämpfen. Das Hauptproblem am Antisemitismus ist nicht die Lügenhaftigkeit und die Behauptung von falschen Fakten, sondern die Behauptung ist was anderes. Sie steckt eher in dem Denken der Antisemiten und in dem Nutzen, den diese Vorwürfe für Antisemiten haben.
Ja, also wenn ich Matthias Behrek hier richtig verstehe, dann sagt er ja einerseits, also versucht er einfach, dass die Bilder von, wie man sich irgendwie den Geldbesitz oder den finanziellen Status von Juden vorstellt, einmal zu pluralisieren, also zu sagen, es ist Käse, sich vorzustellen, dass Juden per se reich wären. Es gibt in der Geschichte Europas viel mehr oder genauso viele arme Juden und
Ja,
Jüdinnen.
nicht so genauso viel. Es ist 1% oder vielleicht ist es 0,01%, die tatsächlich im Finanzwesen waren und 99 oder 99,5% der Juden waren arm.
Ja.
Und diese 99% werden einfach komplett ausgeblendet. Und damit ist es auch eine komplett verzerrte Wahrnehmung.
Ja. Naja, und dann, also aber trotzdem, er versucht so das Bild so aufzufächern und damit wie ein Gegenbild zu schaffen zu dieser, zu diesem negativen Vorurteil. Und gleichzeitig sagt er, im Prinzip ist es aber dem Antisemitismus, also im Antisemitismus egal, weil auch arme Juden oder das, was so im Bild des Schmarotzers oder so drin ist, das macht der Antisemitismus sich ja auch, richtet er sich so zurecht, um trotzdem ein negatives Vorurteil gegenüber Juden erhalten zu können. Also
Sagen wir mal so, ich meine, der Antisemitismus ist ja kein Subjekt, sondern das ist Antisemitismus, dass den Juden etwas unterstellt wird, dass sie nämlich böswillig, ausbeuterisch, niederträchtig, geizig, gierig, neidisch, alle diese niedrigen Beweggründe von ganz arm bis ganz reich wird mit dem Jüdischen irgendwie identifiziert. Und das macht ein Weltbild oder eine Schrift oder eine Oper oder ein Buch oder eine Rede antisemitisch, wenn man diese Vorstellung hat. Also bei meinem Vater zum Beispiel war es der Viehhändler. Und der Viehhändler ist ein armer Mensch gewesen, irgendwo auf der Schwäbischen Alb. Aber der Viehhändler hat dann immer betrogen. So, das kann gar nicht sein. Aber der wäre ja auch nicht Viehhändler gewesen, wenn er immer betrügt. Also es ist ja auch ein Vertrauensverhältnis. Aber diese Figur des Viehhändlers, der einen ausbeutet. Und wie gesagt, es ist kein reicher Mensch gewesen, sondern es war auf jeden Fall ein armer Mensch, der hart gearbeitet hat und irgendwie Tiere gehandelt hat. Aber in dem Viehjuden ist genau dieses Stereotyp des Betrügerischen, des Hinterhältigen, des Ausbeuterischen ist alles drin encapsulated, heißt es auf Englisch.
da so
Und
inbegriffen.
genau, inbegriffen, genauso wie im Rothschild. Also, das heißt, es kann auch ein ganz armer Jude sein, aber von der Konstellation der Beweggründe ist es das Gleiche.
Es ist ja übrigens auch ein Vorurteil, also die Juden können darin als mächtig, sowohl als mächtig als auch niederträchtig sich vorgestellt werden. Und es ist aber ja gleichzeitig, gibt es da große Übereinstimmungen zu rassistischen Stereotypen als auch zu antiziganistischen Stereotypen, die auch diese, das Betrügen, den hinterhältigen Umgang mit Geld auch zuhauf haben. Also so die,
Auch das Misstrauen.
ja.
Man darf denen nicht
Genau.
vertrauen.
Und worüber hier aber ja auch gesprochen wird, ist, also als Gegenbild ist so das Jubeljahr und das biblische Zinsverbot. Kannst du dazu noch was sagen? Also inwiefern ist das irgendwie relevant oder vielleicht auch eine Bildstörung oder ein Gegenbild?
Also Tatsache ist, dass dem Judentum und damit auch den jüdischen Menschen, die diese Religion praktizieren und kultivieren, ein sehr starkes Gerechtigkeitsgebot eingeschrieben ist. Und es kommt an mehreren Stellen raus. Das Jubeljahr ist eine Form, wie der Ungerechtigkeit, die entsteht, wenn die einen immer reicher werden und die anderen immer ärmer und verschuldeter werden, dass es irgendwelche Mechanismen der Schuldenvergebung geben muss, damit auch ein Neuanfang irgendwann wieder möglich sein kann. Das ist eine Vorstellung, die in der Schrift, in der Tora eingeschrieben ist, um zu versuchen, Gerechtigkeit immer wieder erneut herzustellen. Das andere ist die Almosen, die eben interessanterweise auf Hebräisch Tzedaka heißen, also Gerechtigkeit. Almosen ist nicht was, was man tut, weil man irgendwie großzügig sein möchte oder barmherzig, sondern man tut es, um Gerechtigkeit wiederherzustellen, indem man denen, die Not leiden, das zukommen lässt, was ihnen zusteht. Das ist ein Recht. Und das Dritte, hat er da noch ein Drittes gehabt?
Nee, das kommt jetzt als nächstes. Worauf Matthias Behrig jetzt aber eingeht, ist, was diese antijüdischen Stereotype über die Aussagen, die diese Stereotype weiter verbreiten und tragen.
Drittens, was sagt das über die Antisemiten? Zunächst steckt darin eine Projektion. Projektion heißt die Projektion von eigenen Eigenschaften auf andere. In dem Fall, in dem konkreten Fall hier, würde das bedeuten, dass Nichtjuden zum Beispiel die eigene Gier auf das Judentum projizieren, es dem Judentum zuschreiben, um sich damit von der eigenen Unzulänglichkeit, der eigenen Gier abgrenzen zu können, sich davon lossagen zu können. Auch ein Abgrenzungsbedürfnis hat mit der eigenen Gruppenidentität zu tun. Also es wird dieses Klischee, dieses Stereotyp, Juden wären reich und Juden wären gierig oder hätten mit Geld zu tun oder jüdische Geist wäre mit Geld verwoben. Das sind alles so Zuschreibungen, das sind also Beschreibungen, die dazu dienen, erst die Gruppe der Juden und Jüdinnen zu konstruieren, um sich dann davon abgrenzen zu können, um die eigene Gruppe der Nichtjuden umgrenzen und beschreiben zu können, als nicht gierig, nicht mit Geld verbunden, nicht reich. Also wir haben es ja damit zu tun, dass eine eigene Gruppenidentität konstruiert wird durch die Abgrenzung und durch die Zuschreibung von Eigenschaften an das Judentum. Und drittens haben wir es auch mit ganz, ganz handfesten materiellen Bedürfnissen oft zu tun. Das darf man nicht vergessen, dass antisemitische Pogrome, antisemitische Ausgrenzungen, Verfolgung von Juden auch ganz oft mit einer Konkurrenzsituation zu tun haben, dass sich damit nämlich einfach unliebsamer Konkurrenz entledigt werden soll. Das war schon der Fall mit den Berufsverboten, bei den Berufsverboten gegen Juden im Mittelalter, wo sich dadurch auf eine relativ einfache Art und Weise der jüdischen Konkurrenz im Handwerk etwa entledigt werden konnte. Und es ist aber auch der Fall bei Pogromen aufgrund von antisemitischen Ritualmordlügen, die es im 19. und 20. Jahrhundert gab. Eine Ritualmordlüge besteht meistens daraus, dass irgendwer stirbt und dann jemand anders daherkommt und sagt, die Juden hätten diese Person rituell ermordet, um irgendwelchen religiösen Zeremonien zu dienen. Diese Vorfälle gab es auch noch im 19. und 20. Jahrhundert in Deutschland beispielsweise. Und wenn man sich diese Pogrome und diese Ritualmordlegenden anschaut, ist es halt nicht zufällig, dass dort in mehreren Fällen, beispielsweise in Konitz oder in Skurcz, der jüdische Schächter im Ort verdächtigt wurde, ein Kind rituell ermordet zu haben. Und dass hinter den Vorwürfen und auch bei der Anstattung der Pogrome dann nicht selten der christliche Metzger beteiligt war, an teilweise prominenter Stelle. Also auch hier kann man sehen, dass eine gewisse Konkurrenzsituation Antrieb sein kann für diesen antisemitischen Vorwurf und für die antisemitische Tat.
Und er spricht hier über drei Projektionen, die erste Mal individuell, also dass unsere eigenen Unzulänglichkeiten und Bedürfnisse und Wünsche und Gelüste wie Gier und Neid eben auf konkrete jüdische Personen projiziert werden. Die zweite, dass wir unsere Gruppe definieren, indem wir Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit für die Armen, Option für die Armen, wir stehen dafür ein und dann werden eben die anderen, die jüdischen anderen werden irgendwie mit dem Gegenteil identifiziert. Und das dritte sind ganz konkrete Konkurrenzsituationen, die dann zu Gewalt und Pogromen führen.
Ja. Da geht es einfach immer darum, so zu tun, als hätte man selber einen total aufrichtigen, würde man nur aufrichtig Geld verdienen und schaffen, schaffen, Häusle bauen oder wie das heißt, und dass es sowieso andere Leute gäbe, die auf unrechtem Weg zu ihrem Geld kommen, und gegen die versucht man sich abzugrenzen. Und es, also du hast am Anfang gesagt, da stellt man sich konkrete Personen vor, und ich glaube aber nicht, dass es konkrete Personen sind, sondern es ist einfach, das ist ja auch sehr vage.
Und antisemitismuskritische Interventionen bedeuten tatsächlich in die eigenen, erstmal die eigenen Unzulänglichkeiten und die eigenen Probleme offensiv und wahrheitsgetreu denen ins Auge zu blicken und dann auch in die eigenen Strukturen zu investieren und eben nicht vor lauter Neid zu erstarren und das auszuleben.
Ja. Und damit sind wir am Ende dieser Folge, in der zweiten Staffel unseres Podcasts Bildstörung. Wir sind Caroline Ritter.
Und Katharina von Kellenbach.
Wir danken Matthias Berek für diesen Input zu Juden und Geld, sowohl historisch als auch psychologisch. Tschüss
Tschüss.
und bis zum nächsten Mal. Links und Infos stellen wir euch in die Shownotes.
Das war eine neue Folge von Bildstörungen, dem Podcast für antisemitismuskritische Theologie. Empfehlen Sie uns weiter an Menschen in Schule, Kirche und Gesellschaft, die sich für antisemitismuskritische Theologie und Religionspädagogik interessieren. Und schreiben Sie uns mit Fragen, Kritik und Anregungen. Weitere Informationen und Materialien finden Sie in den Shownotes und auf eaberlin.de/bildstörungen-podcast. Dieser Podcast wird gefördert vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt sowie vom Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus.